Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir hören gerade unten von den Demonstranten einen unbeschreiblichen Jubel. Ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat, aber es scheint etwas ganz Besonderes passiert sein. Wir versuchen das noch während der Sendung herauszubekommen. Sie können ihn vielleicht im Hintergrund hören, diesen Jubel. Es war ein Tag, ein sehr erfolgreicher Tag für die Demonstranten. Wir versuchen, wie gesagt, jetzt gleich herauszubekommen, was da los sein könnte.
Herr Armbruster,
der Tag war friedlich, ja.
Etwa vor einer Stunde kam ja die Meldung.
Er ist zurückgetreten. Ich bekomme gerade von meinen Kollegen signalisiert, dass Mubarak offensichtlich zurückgetreten ist. Das würde diesen unbeschreiblichen Jubel, der hinter mir hochkommt von der Corniche in unser 13. Stockwerk, erklären. Ich habe noch keine Bestätigung dafür, aber die Kollegen signalisieren mir, Mubarak, der nach Sharm el-Sheikh gegangen ist heute Nachmittag, ist wohl von seinem Amt als Präsident des Landes zurückgetreten. Ich hoffe, die Meldung bestätigt sich.
Ja, sie hat sich ja dann bestätigt. Das war dann die AD-Berichterstattung auf ihrem Höhepunkt, noch mit Reporterglück gekrönt am Freitagabend, eben wie gehört, Jörg Armbruster am 1. den Rücktritt fast zeitgleich verkündend. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Harun Zweis. Er ist leitender Redakteur der arabischen Redaktion von Funkhaus Europa. Harun, du hast arabische Sender verfolgt. Wie ist denn da der Rücktritt bekannt gegeben worden? Weil ja nicht alle sind ja so offen wie Al Jazeera und Al Arabiya.
Ja, natürlich habe ich das verfolgt. Und zwar wie alle Menschen erstmal bei Al Jazeera dann gesehen und dann sofort angefangen umzuschalten. Also alle ägyptische Fernseher haben auf jeden Fall gezeigt, aber auch die arabischen Sender, aber auf keinen Fall live. Also die einzigen, das waren die Nachrichtensender wie Al Jazeera, Al Arabiya, Al Hurra und sowas ähnliches haben sie es live gezeigt. Die anderen haben es nachher in den Nachrichten gezeigt.
Gab es so etwas wie seinerzeit in der DDR mit dem Rücktritt Honeckers am 18. Oktober 89, dass von einem Tag zum anderen man bemerkt, dass die Medienlandschaft sich komplett wandelt?
Das auf jeden Fall, besonders bei den ägyptischen staatlichen Fernseher und Sender. Da haben sie sich sofort umgestellt, also sofort nach der Bekanntgabe des Rücktritts. Und bei den anderen arabischen Sendern ist es unterschiedlich, weil viele arabische Sender jetzt noch Angst haben durch die ganze Demonstration, jetzt was in Tunesien angefangen hat, aber auch jetzt in Ägypten. Und man vermutet, dass dadurch auch die anderen arabischen Länder angesteckt werden. Also viele arabische Fernsehsender haben das mit Vorsicht sozusagen gezeigt.
Denn das war ja auch der Grund, warum Al Jazeera in Ägypten selbst gestört wurde in der Satellitenabstrahlung, weil man ja dachte, möglicherweise kann das Schule machen, was dort in Tunesien und in Ägypten passiert. Du hast die jüngsten Meldungen ja auch entweder jetzt auch durch die Nachrichten gehört oder du bist ja noch dichter dran mit deinen Informationen. Algerien, wie sieht es in deiner Heimatregion aus zum Beispiel?
Also aus Jordanien. Die jordanische Regierung hat ein bisschen vorbereitet. Die gesamte Regierung ist letzte Woche zurückgetreten. In Algerien waren heute Demonstranten. Die wurden von der Polizei eigentlich weggescheucht. Aber man hat den Eindruck, dass die doch wiederkommen. Also 30.000 Polizisten bzw. Spezialpolizisten, die in der Stadt sind, um eigentlich zu verhindern, dass irgendwelche Versammlungen stattfinden.
Soweit erstmal bis hierhin. Wir werden das Ganze beobachten, auch mit Hilfe von Harun Zweis von der arabischen Redaktion des Funkhauses Europa. Vielen Dank erstmal für die kurze Einschätzung der Lage. Und Sie hören das Medienmagazin in der Ausgabe vom 12. Februar 2011. Natürlich wie immer.
Ja, das.
Vom Mund zum Ohr. Das war schon die Kollegin ARD-Vorsitzende. Sie ist heute im Interview zu hören. Das als Hinweis. Dann hören wir einen frisch gebackenen Preisträger, nämlich Olli Welke. Und wir werden etwas machen zu dem Knatsch um den leer gebliebenen Platz im Rundfunkrat des RBB sowie einen Ausblick geben über eine Initiative, das Informationsfreiheitsgesetz zu reformieren. Und das alles, wie gesagt, vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Ja, und da werden wir dann gleich wieder nochmal das Thema Ägypten haben. Allerdings nur, weil der Preisträger des Journalistenpreises des Fachmagazins Medium Magazin, Oliver Welke, damit auch seine Sendung aufgemacht hat. Sie kennen sie alle, die Heute-Show. Nicht nur, dass er Sport moderiert, sondern dass er auch sich nun mittlerweile als Unterhaltungsjournalist des Jahres nennen darf.
Die Heute-Show
mit der Top-Meldung des Tages. Und die Top-Meldung des Tages lautet natürlich, es gibt schon wieder einen Arbeitslosen mehr. Einen Husni Mubarak, auch bekannt als das Debil vom Nil, meine Damen und Herren. Tja, die Ägypter im Publikum können gerne klatschen, ich habe damit kein Problem. Die Zeit haben wir natürlich. Das Debil vom Nil, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Ägypter im Publikum haben. Der Mubarak, tja. Ob der Mubarak noch mal was findet in seinem Alter, das ist natürlich die Frage, ne? Wenn er demnächst im Arbeitsamt in Gummersbach sitzt. Ne? Was haben Sie denn gelernt? Ja, 30 Jahre Diktator, ne? Da findet man immer was.
Lieber Wecker, herzlichen Glückwunsch zum Unterhaltungsjournalisten des Jahres. Ich lache ein bisschen bei dieser Formulierung, weil Sie selber gelacht haben. Sie fühlen sich nicht als Journalist, sondern als was?
Ja, die Heute-Show, für die wir hier geehrt wurden, ist ja, läuft ja unter der Überschrift Fake News. Wir sehen aus wie Nachrichten, aber wer länger guckt, merkt, wir sind gar keine. Gleichzeitig weiß ich, dass es ein paar junge Menschen gibt, die gar keine Nachrichten gucken, aber die Heute-Show. Also wir sind deren einzige Nachrichtenquelle. Ich weiß nur nicht, ob ich darauf stolz sein soll oder ob mir das Angst machen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil mit dem Weltbild, das wir vermitteln, als einziges aufzuwachsen, das stelle ich mir doch schwierig vor, sagen wir mal so.
Sie laufen für mich eigentlich als Satiriker. Manche sagen wieder Comedian. Es ist ja in Deutschland irgendwie so ganz komisch, man muss immer irgendwelche Etiketten haben, um sich, sagen wir mal, auch in diesem ganzen Gewühl der Journalisten, Interpretateure, Kritiker zu behaupten. Aber Sie haben ja alles Mögliche gemacht. Vielleicht kann man so als Label drüber setzen, mit Humor geht's besser?
Ach, ich finde mal, man muss authentisch bleiben. Und wenn man selber dazu neigt, eher ironisch zu sein oder sich mit seinen Freunden eher in diesem Jargon unterhält, dann tut es gut, tut es einem gut, wenn man nicht versucht, im Fernsehen irgendwer anders zu sein. Also das gilt für jedes journalistische Genre, ob das Sport im Fernsehen ist oder Unterhaltung, zu versuchen, soweit es geht, die Kameras zu vergessen und man selber zu bleiben, das ist, glaube ich, mit eine ganz wichtige Maxime, die einem hilft, dann auch von den Zuschauern irgendwann gemocht zu werden.
Das ist ja erstaunlich, dass Sie sagen, Sie sind Sie selbst, dann sind Sie aber eine multiple Persönlichkeit, oder?
Naja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich interessiere mich auch privat für unterschiedlichste Sachen. Also beim Fußball ist ja so, ich habe mir dieses Standbein, trotz Heute-Show, die mich natürlich zeitlich weit mehr fordert als der Fußball, habe ich mir dieses Standbein weiter erhalten, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht, ins Stadion zu gehen und Fußball zu gucken. Und wenn ich dann noch für Geld darüber reden darf, dann umso schöner. Ich habe aber zum Beispiel, was viele ja nicht wissen, lange vor meiner Zeit bei RAN, die jetzt auch schon vor 14 Jahren begonnen hat, Radio- und Bühnencomedy gemacht in Norddeutschland mit FFN. Den Kollegen Kalkofe und Fischmeier, genau, beim Frühstücksradio. Also das gab es dann letztlich schon vor dem Sport und dann kam der Fußball. Also ich finde es immer gut, wenn man sich so viel wie möglich unterschiedliche Facetten erhält. Ehrlich gesagt auch aus rein existenziellen Gründen, weil auf ein Standbein zu setzen ist in der deutschen Medienlandschaft eigentlich Selbstmord.
Aber die Heute-Show läuft wie geschnitten Brot. Sie wird auch live kommentiert per Twitter. Sie wird auch nochmal irgendwie online gestellt und in YouTube zerhackstellt. Also das ist schon, man arbeitet da an einem Kultprodukt. Ist Ihnen das wirklich so bewusst? Spielen Sie damit bewusst?
Nee, ich spiele damit nicht, aber man merkt es dann natürlich an der schlichten Tatsache, dass es Formate gibt, auf die einen bis auf zwei, drei Kollegen nie jemand angesprochen hat. Und seit ich die Heute-Show mache, bin ich bei Kaisers in Berlin an der Wursttheke und wildfremde Menschen kommen auf mich zu und sagen einfach nur im Vorbeigehen, danke für die Sendung am Freitag. Und das ist ein Grad der Euphorisierung des Publikums, den ich bei allem, was ich vorher gemacht habe, noch nie erlebt habe. Also wir sind sicher kein Massenprodukt, wie man den Quoten ja unschwer entnehmen kann. Aber die Leute, die uns gucken, sind wirklich Hardcore-Fan-Klientel. Und das ist ganz toll, weil so eine, sagen wir mal, enge Beziehung zu den Zuschauern hatte ich noch nie bei irgendwas, was ich in den letzten 14, 15 Jahren gemacht habe.
Wenn ich ZDF-Programmdirektor wäre, würde ich die Heute-Show tatsächlich immer auf heute setzen. Also 7 Tage die Woche oder wenigstens werktäglich als Late-Night-Show. Haben Sie die Power, also nicht Sie persönlich, sondern das Team, sowas zu stemmen?
Es gibt natürlich Sendungen, die das ansatzweise hinkriegen. Unser großes Vorbild aus den USA, die Daily Show, kommt immerhin auf 4 Sendungen die Woche mit einem, muss man dazu sagen, deutlich größeren Redaktions- und Autorenstab als wir. Der Unterschied ist natürlich vielleicht, man hat in den USA noch eine viel hysterischere und auch parteiischere Medienlandschaft, speziell die Fernsehsender, ob das jetzt Fox News ist oder deren eher liberale Gegenparts, liefern sich so persönliche Schlachten und so absurd emotionale Debatten, dass Jon Stewart jeden Abend damit problemlos 30 Minuten vollkriegt. Vergleichsweise ist der deutsche Fernsehmarkt, auf den wir ja angewiesen sind als Materialquelle, dann doch ein Tick zu brav. Also Also ich hätte Angst, dass wir das, was wir im Moment schaffen, dass man am Ende von 30 Minuten immer denkt, oh, schade, vorbei, dass es einzelne Wochentage gäbe, wo man denkt, selbst als Fan, oh, heute ist aber ein bisschen Kaugummi. Und in das Stadion möchte ich eigentlich gar nicht kommen.
Nee, man müsste das Format dann wahrscheinlich aufbrechen, ja, und dann tatsächlich auch wieder, wie Late Nights ja es machen, mit Gästen arbeiten oder...
Ja, das ist ja nicht auszuschließen, ja, dass wir, wenn wir mal irgendwann auch 45 Minuten lang sind und sich die Politiker eines Tages mal trauen, weil die sind sehr, sehr ängstlich. Die gucken uns alle, das wissen wir aus direkten Gesprächen, gucken uns alle, auch wenn sie nicht immer wissen, wie die Sendung heißt, aber sie gucken sie.
Rainer Brüderle zum
Herr Brüderle zum Beispiel, denkt, wir heißen Wochenshow. Aber egal, er guckt uns und das finde ich natürlich toll und wenn sich jetzt mal einer traut, wird es noch toller. Ich weiß aber von prominenten Politikern, sie warten, bis der Erste sich unter die Geier wagt und gucken, wie der behandelt wird und entscheiden dann, ob sie es aufmachen. Also wir müssen jetzt tatsächlich bei einem mal das Eis brechen und denen klar machen, dass das natürlich auch eine Riesenchance ist, zu punkten. Also uns geht es ja nicht darum, da die dann irgendwie scharfrichtermäßig vorzuführen, sondern auch das wäre natürlich Unterhaltung. Das ist ja klar. Wir würden dann über ein Thema reden. Wenn ich dann zu bestimmten Zeiten Philipp Rösler gehabt hätte, hätten wir eben nur über die Gesundheitsreform auf unsere Art geredet. Und die Leute werden dann schon begreifen, dass man da nicht vorgeführt wird, sondern dass sie da selber enorm punkten können, auch bei ihrer eigenen Klientel.
Wie sieht es man mal im ZDF?
Was die Gäste angeht?
Nö, generell, dass man denkt, vielleicht die Heute-Show dann doch zwei, drei, viermal, fünfmal die Woche zu machen.
Na, ich glaube, das ist im Moment nicht das Thema, weil ehrlich gesagt, wenn man weiß, wie schwer es ist, für einen Sendeplatz zu kämpfen und wenn man weiß, wie so ein Programmschema geboren wird, das ist ja nichts, was die Programmdirektoren schon gar nicht beim Öffentlich-Rechtlichen mal so zwischen Kaffee und Zigarette auswürfeln, sondern das sind schmerzhafte Prozesse, die in Gruppenarbeit und auch unter diversen Aspekten, die ich gar nicht alle durchleuchten möchte, entstehen. Stehen, da ist das völlig ausgeschlossen, dass man für ein Format drei, vier Plätze freibaggert. Die haben das mit Kerner mal gemacht, haben sich damit ja auch in eine gewisse Abhängigkeit begeben und den Fehler machen die mit Sicherheit nicht nochmal.
Wäre es ein Fehler mit Ihnen?
Mit mir wäre es natürlich kein Fehler. Aber wie gesagt, das war keine Kokettiererei. Ich glaube, es wäre bei vier Sendungen die Woche echt schwierig, die Qualität und die Dichte zu halten, die wir im Moment bei 30 Minuten hätten. Und das ist mir dann ehrlich gesagt wichtiger, als mein Gesicht noch öfter im Fernsehen zu sehen.
Reporter liefern in den letzten Tagen fast nur noch so Standbilder, die sie beim Telefonieren zeigen. Mit einer Ausnahme, Dietmar Ossenberg. Der ist Profi und steht weiterhin für Hintergrundberichterstattung und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie ist denn jetzt die Lage in Kairo?
Guten Morgen. Ruhig, Sie sehen es hinter mir. Die Brücken sind relativ leer.
Vielleicht sehen Sie das hinter mir. Es ist wirklich Friedhofsruhe, wie Sie vorhin bemerkt haben.
Hinter mir auf der Brücke haben bis vor wenigen Augenblicken noch heftige Kämpfe stattgefunden.
Sie sehen hinter mir, es ist relativ dunkel.
Also in Kairo ist es ruhig, das können Sie sehen, hinter mir.
Vielleicht sehen Sie es hinter mir. Es ist still.
Manches noch ganz im Dunkeln, wie die Stadt hinter Ihnen. Dankeschön, Dietmar Ossenberg.
Oliver Welke, Präsentator der Heute-Show, Journalist des Jahres des Medium-Magazins, zu finden unter mediummagazin.de. Peacekeeper, Fleetwood Mac im Radio 1 Medienmagazin. Wir müssen aber ganz kurz bleiben bei der Berichterstattung aus Ägypten. Da ist ja, Sie hatten es ja in der letzten Medienmagazin-Sendung gehört, ziemlich viel hochgekocht worden in den Medien. Man hat sehr kritisch beobachtet, was ARD und ZDF machen. Und in dieser Woche hat nochmal Henrik M. Broder, der Welt-Online-Autor, nachgelegt und behauptet, dass die ARD Kai Pflaume eher sendet als dann doch die Rede von Mubarak. Er hat sich dann entschuldigt, weil natürlich war es im Quiz, im Star-Quiz von der ARD dann doch möglich gewesen, mal reinzuschalten. Und er hat sich dann auch öffentlich entschuldigt in seiner auch bei Radio 1 als Kommentator gewohnten ironischen Art. Aber das ist ja nun alles, was so in den Medien zirkuliert ist. Haben sich auch die ARD-Intendanten und Intendantinnen wirklich damit beschäftigt, mit dieser Kritik? Sie hatten in dieser Woche, Anfang der Woche in Köln getagt und Werner Lange hatte Gelegenheit, die ARD-Vorsitzende Monika Pehl dazu zu befragen.
Ja, das war einer unserer ganz großen Programmdiskussionspunkte und wir haben es auch natürlich selbstkritisch gesehen. Man kann immer hinterher sagen, was hätte man noch anders besser machen können. Ich muss aber sagen, nicht weil wir es abwehren wollen, aber ich kann auch diese Kritik nicht nachvollziehen. Wir haben in so vielen Sondersendungen, Brennpunkten, aber auch in allen möglichen Regelprogrammen von Hart aber fair und Presseclub und Anne Will umfassend und auch stündlich in unseren Nachrichtensendungen wirklich sehr umfassend berichtet. Und alleine Phoenix hat 70 Stunden an einem Stück berichtet. Ich finde, dass wir unseren Auftrag da sehr gut erfüllt haben. Und das, was teilweise kritisiert worden ist, das ist schon auch in journalistischer Absicht bei uns anders entschieden worden. Zum Beispiel die Kritik, dass wir die Rede von Mubarak nicht live übertragen hätten. Das sehe ich nicht als unsere journalistische Aufgabe an. Mubarak ist ein nicht frei gewähltes Staatsoberhaupt und eine Live-Rede von einem solchen Staatsoberhaupt, das muss erstmal angehört werden und eingeordnet werden und bewertet werden. Da sehe ich unsere journalistische Aufgabe und nicht in einer 1:1 Übertragung. Wir haben uns genauso gut nochmal darüber verständigt, dass wir auch in Zukunft dabei bleiben, dass wir nur Bilder aus dieser Region senden, also Fernsehbilder, von denen wir ganz genau die Quelle kennen. Also, dass wir nicht mit arabischen Sendern zusammenarbeiten, die uns Bilder liefern könnten. Aber wir wissen gar nicht, ob die Quellen wirklich seriös sind für diese Bilder oder ob das gestellte Bilder sind, ob das Bilder sind, mit denen eine politische Botschaft übergebracht werden soll. Also wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und insgesamt sind wir mit unserer Berichterstattung zufrieden. Wir sind kein Nachrichtenkanal. Also das erste Programm ist kein Nachrichtenkanal. Das kann man nicht mit CNN oder anderen vergleichen. Dazu haben wir unser Tagesschau und dazu haben wir auch Phoenix und die berichten also auch sehr umfassend, aber wir haben eben auch im Regelprogramm wirklich nichts vernachlässigt.
Beim Programm wird sehr häufig darauf verwiesen, dass die Mittel knapp sind. Ab 2013 soll es statt der Rundfunkgebühr eine Abgabe geben. Aus der Politik kommen immer wieder Forderungen, dass ARD und ZDF sich mit denen bescheiden sollen, was sie derzeit bekommen. In einigen Wochen müssen sie bei der Finanzkommission KEF ihren Bedarf anmelden. Werden sie die 17,98 Euro halten können?
Also das ist erstmal eine Verabredung, dass wir bis zum Jahr 2015, obwohl jetzt 2013 eine neue Gebührenperiode anfangen würde, die 17,98 gehalten werden. Und dann wird die KEF sich angucken, wie ist tatsächlich, sofern denn dieses Beitragsmodell dieses Jahr umgesetzt wird, wie ist tatsächlich unsere Einnahmesituation und wie ist unsere Bedarfssituation. Das wird aber alles erst ab 2015 passieren. Und wenn die Einnahmen wirklich höher wären, als sie im Moment sind, dann brauchten wir eben auch keine Erhöhung. Also das muss die KEF dann entscheiden. Aber bis 2015 sind die Gebühren jetzt fest. Und das sind dann immerhin 7 Jahre an einem Stück.
Beim KiKA gibt es einen Fall von Betrugsvorwürfen, den man so nicht für möglich gehalten hatte. Wird dieser Betrugsfall zur Veränderung der ARD-Anstalten zum KiKA führen?
Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist eine Person gewesen, also die auch in einer entscheidenden Schlüsselposition war mit hoher krimineller Energie. Das, was natürlich passieren muss, das ist aber in jeder Landesrundfunkanstalt sehr individuell anders. Man muss die Regeln so machen, dass es Menschen, die solche kriminellen Energien haben, sehr, sehr schwer gemacht wird zu betrügen. Und da bin ich sicher, auch mit Hilfe einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und auch der Revision, dass dann auch der MDR Konsequenzen ziehen wird.
ARD intern.
Das war die ARD-Vorsitzende und WDR-Intendantin Monika Piel im Gespräch mit Werner Lange hier im Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So, meine Damen und Herren, das Ergebnis der Wahl ist für Hans-Helmut Prinzler 18 Ja-Stimmen. Eine Nein-Stimme und 5 Enthaltungen. Damit ist Hans-Helmut Prinzler gewählt.
Ja, und damit ist Hans-Helmut Prinzler der alte und neue Rundfunkratsvorsitzende des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er ist 72 Jahre alt, ist Filmhistoriker und sitzt für die Akademie der Künste im Rundfunkrat, ist aber im Ruhestand. Und ich fragte ihn im Anschluss der Wahl, warum er sich das nochmal antut, angesichts der Tatsache, dass ja die Rundfunkräte ja doch ein bisschen stärker gefordert sind als noch vor 10, 20 Jahren durch die Medienpolitik. Und man könnte doch den Ruhestand zumindest als Filmhistoriker gut im Kino nutzen.
Ach, andererseits hat man im Ruhestand für manche Dinge doch sehr viel mehr Zeit und es muss nur sozusagen freiwillig sein und mit den eigenen Interessen korrespondieren. In der Tat ist die Bedeutung des Rundfunkrats gerade im Zusammenhang mit dem Drei-Stufen-Test deutlich gewachsen. Seine Gesamtaufgaben haben sich in anderen Bereichen eigentlich nicht verändert, aber Der Medienbereich ist komplexer geworden und es verlangt auch vom Rundfunkrat, seine Augen und Ohren sehr offen zu halten und die Medienentwicklungen, die unter anderem ja auch im privaten Fernsehanbieterbereich, in den Printmedien, einige Schwierigkeiten vorausahnen lassen, weil sie auch in einer bestimmten Weise mit den Öffentlich-Rechtlichen kollidieren, dass man das wahrnimmt und für und mit dem Sender auch eine Positionierung schafft. Hinzu kommt noch, dass die Hierarchie zwischen den einzelnen ARD-Anstalten durch Rückgänge des Gebührenaufkommens auch bei den sogenannten reichen Sendern komplizierter werden. Und das mit der Solidarität, die es früher vielleicht mal gegeben hat, auf die Zukunft nicht immer fest zu rechnen ist. Der RBB ist angewiesen auf diese Solidarität. Es ist auch noch nicht zu einem richtigen institutionalisierten Finanzausgleich gekommen. Daran arbeiten natürlich vor allem auch die Intendantinnen und Intendanten und entsprechend die Verwaltungsdirektoren und Direktorinnen. Aber da mitzuwirken, das ist mir schon wichtig und das tue ich gern.
Wie können Sie denn mitwirken? Also die Lage ist ja ungeheuer kompliziert. Da wird in Ihrem Gremium festgestellt, auch zum Jahresende, wenn die Rundfunkgebühr nicht erhöht wird zur nächsten Gebührenperiode, gibt es Millionen von Verlusten, die der RBB einfährt. Kann man schon berechnen auf 40 Millionen für die ersten 2 Jahre. Andererseits wird gesagt, die ARD macht jetzt ein Moratorium. Die Rundfunkgebühr wird wenigstens 2 Jahre nicht erhöht. Wie kann man da mitwirken? Ist das nicht eine Objektivität, da kann man vielleicht nur tief Luft holen, aber das war's dann?
Nee, tief Luft holen reicht nicht. Da muss man Fantasie entwickeln und Ideen und möglicherweise auch mit etwas Geduld und Überzeugungskraft beraten. Der Rundfunkrat ist ja nicht nur ein Anführungszeichen Kontrollgremium, sondern es ist vor allem auch ein Gremium der Beratung für die Intendantin. Und ich denke, dass in der Pluralität diese Beratungen auch einen Sinn haben.
Aber was raten Sie Dagmar Reim jetzt in so einem Fall?
Das ist nicht an einem konkreten Ratschlag festzumachen, sondern das ist dann in bestimmten Notlagen auch dann die Überlegung, und da ist ja in der Vergangenheit hier im Hause auch sehr viel vorbereitet worden, also sozusagen ein Ausloten von Zukunft, also was muss möglicherweise eingespart werden. Und wenn man auf das eine nicht verzichten will, was wäre die Alternative? Also das sind schon Korridore, die sozusagen nicht einen ganz weiten Horizont lassen, aber die noch Alternativen möglich machen. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber es geht dabei in der Regel um sozusagen bestimmte Einsparungen, die möglichst nicht ins Programm gehen sollen. Aber es gibt dann Momente oder Phasen, wo auch das Programm nicht verschont werden kann. Und da zum Beispiel würden wir ganz frühzeitig auch beratend eingebunden werden, wenn Worst Case sozusagen Einstellung von einem Hörfunkprogramm notwendig wird oder andere einschneidende Maßnahmen, dann möchten wir das gerne, und dafür gibt es einmal im Jahr auch eine Klausur, wo man sehr viel mehr in die Tiefe gehen kann als in der Rundfunkratssitzung. Es gibt die Ausschüsse, die Programmausschuss und Finanz- und Haushaltsausschuss, die ja dem Rundfunkrat zuarbeiten. Es gibt dabei doch schon den wichtigen Unterschied zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Sitzung. Die Rundfunkratssitzungen des RBB sind öffentlich, was nicht bei allen Rundfunkanstalten der Fall ist. Also wir beraten sozusagen vor den Augen und Ohren der Presse und bestimmter Interessierter an diesem RBB. Und es gibt alternativ dann eben ganz schwierige Themen auch mal nicht öffentlich. Also das ist ein Vorgang, glaube ich, der auch dazu führen kann, bestimmte Entscheidungen, wenn sie schwierig werden, zu überdenken, Alternativen zu suchen. Und da wollen wir gerne beteiligt sein.
und Sie im Speziellen als Vorsitzender. Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl und ja, es hört sich nach viel Energie an, die man dafür braucht. Dankeschön.
Danke auch.
Ja, soweit Hans-Helmut Prinzler. Er ist der neue und der alte Rundfunkratsvorsitzende des RBB. Ihr Interessenvertreter, liebe Gebührenzahler, mit seinen Kolleginnen und Kollegen im RBB-Rundfunkrat. Da wird allerdings nicht nur gewählt, logischerweise, sondern auch in der konstituierenden Sitzung ging es gleich knallhart her. Sie haben vielleicht die Spiegelmeldung vom letzten Wochenende gelesen über einen vermutlichen Stasi-Fall im RBB bzw. bei ARD Digital. Dazu sagte Dr. Reinhard Binder, er ist der Justiziar des RBB, folgendes in der Rundfunkratssitzung.
Ich möchte aber auch noch einmal zu Beginn betonen, dass nach unserer Einschätzung die vom Spiegel jüngst ausgelöste Berichterstattung teils unzutreffend und teils rechtswidrig war. Es geht hier um einen einfachen redaktionellen Mitarbeiter, einen Senderedakteur im ARD Playout Center, der keinerlei inhaltliche Programmverantwortung oder gar programmprägende beziehungsweise leitende Funktion innehat. Die Rechtsprechung hat sich, wie die eine oder der andere von Ihnen sicherlich weiß, in den vergangenen Jahren mehrfach mit der Frage beschäftigt, in welchen Fällen über eine Tätigkeit für das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit der DDR unter Nennung des Namens des Betroffenen berichtet werden darf. Und die strengen Voraussetzungen für eine derartige zulässige personenbezogene Berichterstattung sind im vorliegenden Fall mit Sicherheit nicht erfüllt. Wir halten deshalb diese, zumal noch bundesweite Presseberichterstattung in diesem Fall, für persönlichkeitsrechtsverletzend und unzulässig.
Mehr dann im Podcast aus dem Statement von Dr. Reinhard Binder, dem RBB-Justiziar. Und gleich mehr aus dem Rundfunkrat, weil ein Platz blieb leer bei der Neukonstituierung des Rundfunkrats. Hard to explain, The Strokes. Und es ist wirklich schwer zu erklären, warum ein Platz im Rundfunkrat des RBB leer blieb. Normalerweise drängeln sich alle möglichen gesellschaftlichen Kräfte, einen Platz zu ergattern. Und wenn man ihn mal hat, dann will man ihn auch gar nicht loswerden. Aber er blieb leer, wie festgestellt wurde bei der Rundfunkratssitzung in dieser Woche.
Die Feststellung der ordnungsgemäßen Entsendung eines Vertreters der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Berlin-Brandenburg, des DJV-Landesverbandes Brandenburg und des DJV-Landesverbandes Berlin ist leider gescheitert. Und sie ist mir heute nicht möglich, solange sie hier festzustellen, weil sie sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnten.
Also Journalisten können sich nicht einigen, ihre legitime demokratische Kontrollpflicht und Beratungspflicht wahrzunehmen. Diese Frage gab ich weiter an Bernd Lamme. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender des DJV Berlin und fragte ihn, warum der Stuhl leer geblieben sei.
Dass dieser Stuhl leer bleibt, ist natürlich für uns eine echte Schlappe, das muss man zugeben. Und ich habe besonders ein ganz schlechtes Gefühl gegenüber den Kollegen von Verdi, weil es hier keine gewerkschaftliche Uneinigkeit ist. Wir sind uns eigentlich über einen gemeinsamen Kandidaten genauso einig wie bei Tarifverhandlungen oder Honorarverhandlungen für unsere Kollegen. Es ist hier ein Zankapfel, der in der Region seit dem Jahr 2004 schwelt, nämlich die Spaltung und Auseinandersetzung um eine Fusion der Verbände. Dabei spielt der Vorsitzende des Landesverbands Brandenburg, wobei es sicherlich eine Rolle spielt, dass er gar nicht im Land arbeitet und lebt, hier einen ganz persönlichen juristischen Krieg führt gegen den Rest des DJV. Der Anspruch des Landesverbandes Brandenburg oder besser dessen Vorsitzenden, ich glaube nicht, dass die Kollegen im Landesverband diese Entscheidung tragen würden, wüssten sie davon. Der Anspruch hat nichts mit den Interessen der Gewerkschaften zu tun, sondern er ist lediglich eine neue Baustelle eines Konflikts, der seit Jahren im DJV schwelt. Dieses Amt von öffentlichem Interesse hier im Rundfunkrat müsste auch von den Vertretern der Journalistengewerkschaften unbedingt besetzt sein. Dabei spielt es gar keine Rolle, wie viele Mitglieder ein Verband hat. Es versteht sich von selbst, dass man auch eine Minorität, einen Verband mit 349 Mitgliedern als vollwertig ansieht, als Partner. Das ist man einfach als Demokrat in der Gewerkschaft dem anderen Landesverband schuldig. Es geht darum, dass dieser Verband in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung tritt. weder in Tarifverhandlungen noch in Weiterbildungsaktivitäten für die Mitglieder oder bei Durchsetzung von Honorarforderungen. Ich sehe keinen Veranstaltungsplan auf der Website und eigentlich auch dort nur eine Kampfansage gegen Partnerverbänden oder den Bundesverband. Das ist der Kern der Sache.
Warum war denn der Kandidat von Herrn Kohnen, dem DJV-Vorsitzenden Brandenburg, für den Rest des DJV und für Verdi nicht akzeptabel?
Es hängt zusammen mit der Politik dieses Landesverbandes, der beispielsweise auf unserem letzten Bundesverbandstag in Essen mit 62 Anträgen versucht hat, den kompletten Bundesverbandstag durch Geschäftsordnungsanträge, durch inhaltliche Anträge, die mit einer Gewerkschaft gar nicht einhergehen oder die diametral zu Grundsätzen unserer Gewerkschaft stehen, zu blockieren und aufzuhalten. Sein Geschäftsführer, der als Kandidat hier im Rundfunkrat sitzen sollte, dem spreche ich ganz einfach die Kenntnis über die Region ab. Er lebt im Dreiländer-Dreieck im Südwesten Deutschlands, kommt aus dem Landesverband Bayern und ist eben zu Gremiensitzungen bereit oder zu Kompromissverhandlungen, sich mal am Frankfurter Flughafen zu treffen.
Frankfurt-Main,
ja, das kann nicht die Politik sein, die wir hier für unsere Kollegen und für die Öffentlichkeit, ja, denn hier geht es ja nicht um Tarifverhandlungen, es geht hier um eine öffentliche Aufgabe, um die hier in Berlin-Brandenburg vernünftig zu vertreten. Und er hätte darin ein weiteres Werkzeug gesehen, den Keil zwischen die Verbände in der Region zu treiben. Und ich bin sehr froh, dass es dem Rundfunkrat erspart bleibt, in seinen Sitzungen die gleiche Blockadepolitik zu erleben, die wir in den Gremien des DJV erleben.
Bernd Lammel, stellvertretender Landesvorsitzender des DJV Berlin. Und ich reichte natürlich auch die Frage an den Vorsitzenden des DJV Brandenburg weiter. Er wurde schon erwähnt im Gespräch, Hans-Werner Kohnen. Ihn erwischte ich per Telefon und fragte ihn, warum denn dieser Stuhl im Rundfunkrat leer bleiben musste.
Ich weiß nicht, ob es geschehen musste. Ich denke, es ist halt geschehen. Und es ist natürlich peinlich und blamabel, dass ausgerechnet Journalisten, die den Rest der Welt ja so gerne über Moral und Demokratie belehren, nun nicht in der Lage sind, einen Vertreter in den Rundfunkrat des RBB zu entsenden. So werden wir das notorisch miserable Image unseres Berufs bestimmt nicht verbessern. Man muss nun allerdings schon aus juristischen Gründen zweifeln, ob uns die Entsendung doch noch gelingt. Denn am 30. November vorigen Jahres war Deadline. Das Problem kann 4 Jahre dauern. Eine nachträgliche Benennung sieht der Staatsvertrag auch dann nicht vor, wenn sich, wie hier, mehrere Verbände einen Sitz teilen sollen. Das finde ich schade, denn der Rundfunkrat soll nicht die Einzelinteressen der Verbände, sondern die gesellschaftlich relevanten Kräfte insgesamt als Kontrollorgan im Sinne der Meinungsvielfalt vertreten. Und diese wichtige Aufgabe leidet natürlich, wenn der Rundfunkrat nicht vollständig ist. Um sich nicht immer neu zusammenraufen zu müssen, haben die 3 berechtigten Verbände, die Gewerkschaft Verdi, der DJV Landesverband Berlin und mein Verband in Brandenburg, schon bei Gründung des RBB im Jahre 2003 eine Vereinbarung getroffen. Die besagte, dass für die erste Periode der DJV Berlin, dann die Gewerkschaft Verdi und für die 3. Periode Brandenburg das Entsenderecht haben sollten. Deshalb saß im 1. Rundfunkrat eine Vertreterin des DJV Berlin, die ist sogar inzwischen in den Verwaltungsrat aufgerückt. Im 2. Rundfunkrat hat die Landesbezirksleiterin von Verdi das Mandat wahrgenommen, ohne dass etwa wir in Brandenburg um Zustimmung gefragt wurden, was im Lichte der Verabredung ja auch in Ordnung war. Nun steht die 3. Periode an und nun plötzlich sollen die verabredeten Reihenfolgen nicht mehr gelten. Nun verlässt der DJV Berlin, der von internen Machtkämpfen zerrissen ist, den langjährigen Konsens. Die Gewerkschaft Verdi ist nicht das Problem. Denn dort wird wohl akzeptiert, dass nun der Verband mit der Entsendung dran ist, der als einziger bisher nicht vertreten war. Das blamable Pöstchengerangel betrifft zwar nun den RBB, der hat aber mit den Ursachen nichts zu tun. Kern des Problems ist ein seit dem Jahr 2004 im Deutschen Journalistenverband, insbesondere in Berlin und Brandenburg, tobender Machtkampf zwischen, ich sage, orthodox linken alten Gewerkschaftlern, die den Klassenkampf propagieren, und liberalen, marktwirtschaftlich orientierten Journalisten ohne Parteibuch, die sich den DJV eher als Dienstleister der Mitglieder vorstellen. Und diese politische Komponente ist es, die uns skeptisch macht. Sollte also jemand eine Idee haben, wie die Kuh vom Eis zu bringen ist, so mag er sich melden. Wir stehen für eine allerdings rechtlich saubere Lösung jederzeit und gern zur Verfügung.
Das war Hans-Werner Kohnen, Vorsitzender des DJV Brandenburg. Hier also Aussage gegen Aussage. Wir bleiben vom Medienmagazin dran, wie sich die Kuh dann vom Eis ziehen lässt. Radio Heinz Medien Magazin mit einer sehr kompakten Sendung heute, weil die Ereignisse ballen sich ja. Erstmal müssen wir ein Ereignis würdigen, was hier auch im Medien Magazin schon im Jahr 2005 vorgestellt wurde. Das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, das hat jetzt 5-jähriges Jubiläum. Es wurde ins Leben gerufen, um Behörden gesetzlich zur Herausgabe von Informationen zu verpflichten. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Eleni Klotzikas. Taugt denn dieses Informationsfreiheitsgesetz einfach nichts? Denn es soll irgendwie dann doch reformiert werden, habe ich gehört.
Nicht nur das, ja. Das Problem sind die Ausnahmeregelungen, die ebenfalls in diesem Gesetz festgeschrieben sind. Es sind Ausnahmen, unter denen Behörden die Informationen dann nicht herausgeben müssen. Das sind zum Beispiel sogenannte wettbewerbsrelevante Informationen oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dann, wenn auch Unternehmen mit im Boot sitzen, wie bei diesen Private-Public Partnerships. Doch die Behörden berufen sich so oft auf diese Ausnahmen, dass es eigentlich schon die Regel ist, kann man sagen. Und daher gibt es halt diese Schwierigkeiten mit diesem Informationsfreiheitsgesetz. Außerdem gibt es auch keine Fristen, die festlegen, wann die Behörden dann Informationen ausliefern müssen. Das kann dann auch Jahre dauern mitunter. Dann ist auch für Journalisten mitunter diese Information nichts mehr wert, die gerade heute genau diese Informationen brauchen. Und dann kann das auch sehr frustrierend sein, wenn Gebühren erhoben werden, die allein auch die Behörde festsetzt, also deren Höhe die Behörde festsetzt. Manfred Redelfs, Rechercheur bei Greenpeace, hat diese Erfahrung gemacht.
Greenpeace hat zum Beispiel in Hamburg danach gefragt, welche Verstöße gegen die Gentechnik-Kennzeichnungsverordnung gefunden worden sind. Und die Behörde hat das wochenlang geprüft und uns dann mitgeteilt, sie hätte keine Verstöße gemessen, aber einen Kostenbescheid von 96 Euro erlassen. Das ist natürlich abschreckend. Jeder Bürger wird sich dann sagen, die frage ich nie wieder.
Ja, aber warum sperren sich die Behörden da so häufig, wenn es um die Herausgabe von Informationen geht? Also obwohl der Steuerzahler oder Verbraucher ein Recht darauf hat, wie öffentliche Gelder herausgegeben werden, also welche Verträge geschlossen wurden und wie hoch die Umweltbelastungen sind, interessiert uns doch alle, das ist doch Demokratie, Volkswirtschaft.
Genau, Ägypten, ne? Genau. Naja, auf der einen Seite vermuten viele, dass trotz einem demokratischen System hier, vermeintlich demokratischen System, trotzdem noch in deutschen Amtsstuben sowas wie ein obrigkeitsstaatliches Denken vorherrscht. Also, dass sich die Angestellten dort das Selbstverständnis halt vertreten, dass sie halt Verwalter von Geheiminformationen sind und der Bürger, der ja eigentlich der Souverän ist, eigentlich gar kein Recht darauf hat. Ein weiterer Grund ist, das kann man natürlich auch nur vermuten, dass Transparenz gescheut wird, einfach aus dem Grund, um auch verfehlte Politik einfach zu vertuschen. Da gibt es ein gutes Beispiel, und zwar man erinnert sich an die Toll-Collect-Verträge vor mehreren Jahren, also das deutsche Mautsystem. Dessen Start wurde ja immer wieder verschoben, sodass sich die Öffentlichkeit mal gefragt hat, können wir mal vielleicht Einsicht in diese Verträge bekommen? Das wurde ja den Bürgern und den Journalisten verwehrt, sogar den Parlamentariern, also sogar nicht mal das Parlament hatte da Einsicht. Da hatte sich dann ein Abgeordneter, Jörg Taus war das damals, durch das Informationsfreiheitsgesetz erhofft, dass er das dann vor Gericht einklagen kann, musste dann aber leider die Erfahrung machen, dass das nichts getaugt hat, weil er dann eine richtig teure Bauchlandung erlitten hat. Und heute erzählte sein Anwalt Christoph Partsch, auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Informationsfreiheit, wie das ausgegangen ist, dieses Gerichtsverfahren.
Er hat im Termin dann erfahren, dass beigeladen wurden Daimler-Benz und die Deutsche Telekom, jeweils vertreten durch sehr teure Anwaltskanzleien. Deren Kosten durfte er dann, weil der Prozess verloren ging, ebenfalls übernehmen. Das war also ein sehr teures Verfahren für den Antragsteller.
Natürlich eine Abschreckung.
Ja, aber Organisationen wie Greenpeace, Netzwerk Recherche und Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit fordern nun ein neues Gesetz, das sogenannte Bürgerinformationsgesetz. Soll es das Informationsfreiheitsgesetz nun ergänzen oder ersetzen? Wie ist das geplant?
Erstmal soll es sozusagen alle Gesetze bündeln, denn es gibt ja so einen richtigen Dschungel von Informationsfreiheitsgesetzen, auch auf Landesebene. Dann gibt es noch das Verbraucherinformationsgesetz, das Umweltinformationsgesetz, also ein bunter Strauß von Gesetzen letztlich, die alle nicht so wirksam sind. Man muss auch wissen als Bürger, wenn man oder als Journalist, wenn man Informationen erfragt, auf welches Gesetz man sich beruft. Sonst kriegt man auch die Information nicht, aber da blickt auch keiner durch. Und deswegen halt soll dieses neue Gesetz sozusagen die Behörden stärker in die Pflicht nehmen, auch aktiver. Also die müssen Sachen einfach von vornherein mehr im Internet veröffentlichen. Es sollen Fristen festgelegt werden und es soll auch ein öffentliches Interesse abgewogen werden, gerade bei diesen Geheimhaltungsklauseln. Aber das ist natürlich jetzt auch letztlich erstmal nur ein Vorstoß, ja, vielleicht auch am Ende wieder ein vergeblicher Vorstoß, denn es ist jetzt erstmal nur ein Entwurf.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz auf den morgigen Volksentscheid kommen.
Genau, und zwar leider sind die Berliner Wasserbetriebe schon privatisiert worden. Jetzt geht es nicht darum, ob sie privatisiert werden oder nicht, sondern sie sind teilprivatisiert erstmal. Es geht also um die Offenlegung dieser Verträge. Und da hat eine Initiative einen Volksentscheid erwirkt, weil sie halt sich erst gar nicht auf dieses Informationsfreiheitsgesetz berufen hat, weil damit einfach schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, weil es die damit gegeben hat. Und somit ist es natürlich auch ein Weg, dann an Informationen heranzukommen. Morgen ist die Volksabstimmung.
Genau. Gut, das war Lenny Klotzikas mit einem Blick in die Zukunft, was möglicherweise ein Bürgerinformationsfreiheitsgesetz, ich habe das mal so zusammengefasst,
ja, mach ruhig,
leisten kann. Wir halten Sie auch dabei auf dem Laufenden. Dann will ich Ihnen nur sagen, dass der RBB morgen einen Tag der offenen Tür macht im Haus des Rundfunks in der Masurenallee, weil, ja, 80 Jahre Haus des Rundfunks ist schon mal wert, die Türen wieder aufzumachen. Es werden Feature angeboten zum Hören aus der Geschichte des Hauses und es wird auch eine Führung geben. Das finden Sie unter rbb-online.de, die Details. Dann gibt es heute möglicherweise eine denkwürdige Entscheidung beim ZDF. Wetten, das wird nun Thomas Gottschalk hinschmeißen oder nicht? Nach so vielen Jahren, nach 30 Jahren, ja, vielleicht mal eine Pause nötig. Auf alle Fälle finden Sie unter twitter.com denjenigen, der mit der sogenannten Buntstift-Witte damals für die erste Empörung gesorgt hat. Der Titanic-Chefredakteur war das damals. Folgen Sie dem Link und dann alles Gute. Und ja, der Podcast morgen, ich habe es gesagt, und vergessen Sie nicht, natürlich auch diesmal,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und da bleiben wir doch gleich im Podcast-Bonustrack mit der Verkündung von Thomas Gottschalk in der Sendung vom Samstag, dem 12. Februar 2011.
Es ist, wie Sie wissen, beim letzten Mal alles anders gewesen als sonst, denn ich habe mich entschlossen, von diesem Sofa aus immer nur gute Laune und Spaß zu verbreiten. Aber beim letzten Mal ist mir das nicht gelungen. Ich habe hier gesessen und musste Ihnen mitteilen, jetzt ist Schluss mit lustig. Auch meine Hoffnung, dass der Unfallschock ein kurzer und ein vorübergehender sein würde, hat sich leider nicht erfüllt. Für mich persönlich liegt auf Wetten, dass jetzt einfach ein Schatten, der es mir schwer machen würde, jemals wieder zu der guten Laune zurückzufinden, die Sie zu Recht von mir in dieser Sendung erwarten. Aber ein Event, der 30 Jahre lang in regelmäßigen Abständen zu Ihrem und auch zu meinem Samstagabend gehörte, hat ein solches Ende nicht verdient. Auch will ich nicht mit einem so traurigen Zusammenhang in Ihrem Gedächtnis bleiben und habe mich deswegen entschlossen, mich nicht sofort sozusagen im Schock aus dem Staub zu machen, sondern diese Staffel abzuschließen und mich dann mit der Sommersendung in Mallorca schweren Herzens von Wetten, dass zu verabschieden.
ZDF-Intendant Markus Schächter.
Ich bedauere diese Entscheidung sehr tief und gleichzeitig zoll ich dieser Entscheidung in ihrer Begründung und zu dem Zeitpunkt, wo sie getroffen wurde, großen Respekt. Wir verdanken Thomas Gottschalk sehr viel in seiner grandiosen Mischung aus Schlagfertigkeit und fröhlicher Neugier, aus Stilsicherheit und intelligentem Witz und aus Professionalität war er über ein Vierteljahrhundert der perfekte Präsentator und der Gastgeber von Europas größter Unterhaltungssendung. Selten, dass ein Entertainer so das Publikum geliebt hat und selten, dass das Publikum diese Liebe ihm zurückgegeben hat. Wir sind heute Abend traurig, aber zwei Dinge stehen fest. Erstens, es wird auch in Zukunft Wetten, dass geben. Und auch in Zukunft wird Thomas Gottschalk den Zuschauern im ZDF in einem neuen Format Freude bereiten.
Rückblende 10 Jahre zurück zum 20. Jubiläum von Wetten, dass gab es im Medienmagazin am 17. März 2001 folgendes Interview. Jemand, der nicht bei der Jubiläumsausgabe von 20 Jahre Wetten, dass dabei sein wird, obwohl er wie kein anderer Wettkandidat die Fernsehnation erschütterte, ist Bernd Fritz. Umso mehr freue ich mich, dass er für das Radio 1 Medienmagazin am Telefon ist. Wollten Sie nicht oder dürfen Sie nicht, Herr Fritz?
Sowohl als auch, wie der Kanzler Kohl immer formulierte. Eingeladen hat man mich nicht. Außerdem bin ich bereits im Urlaub und würde meinen Urlaub nicht wegen einer Fernsehsendung verschieben.
Aber Sie haben schon mal Ihren Tagesrhythmus danach ausgerichtet, denn Sie waren am 3. September 1988 in Wetten, dass und Sie hatten gewettet, am Geschmack von Buntstiften die Farbe erkennen zu können. Sie hatten damals die Wette gewonnen und wurden dennoch ausgebuht. Für die Gebührenzahler mit der Gnade der späten Geburt, erklären Sie doch mal bitte, was damals abgelaufen ist.
Ja, es ist recht einfach zu erklären. Man bietet ja dem ZDF Wetten an, die möglichst originell sind oder unglaublich scheinen. Es hatte sich bei diesem Einfall eben darum gehandelt, dass man behauptet, man könne also 50 verschiedene Buntstifte rein am Geschmack unterscheiden. Natürlich dachte ich zunächst, beim ZDF würde man mal kurzherzig lachen und sagen, guter Witz, weil man kann Buntstifte nicht am Geschmack erkennen, weil das Trägermaterial, das Tonmehl und das Öl so vorschmecken, dass man absolut nicht imstande ist, darunter irgendetwas zu schmecken. Also das weiß eigentlich jeder Chemiker und Buntstifthersteller. Das ZDF hätte eigentlich nur zu fragen brauchen, ob das überhaupt geht, prinzipiell.
Das wird vom ZDF als Real Video auch im Internet dokumentiert, Ihre Wette damals.
Ihr wisst, dass man das Fernsehen nicht ernst nehmen soll. Was Sie hier machen, ist Quatsch, Baba. Ja, also, das einmal, der Onkel darf das. Ja, aber der wäscht sich auch hinterher die Zunge wieder ab und putzt sich die Zähne. Bitte, bitte keine Stifte zu Hause in den Mund nehmen. Das macht man nicht. Das macht man nur im Fernsehen, wenn der Großer dürfte ins Fernsehen einen Stift in den Mund nehmen. So, ich sage, top, die Wette gilt.
Schmeckt edel, ist Goldocker.
Goldocker.
Für den oberflächlichen Betrachter ist das ein Lausbubenstreich. Für Sie damals als Chefredakteur der Titanic war das Satire. Warum?
Ja, das war eine Dienstreise gewissermaßen. Und das Satirische bestand eben erstmal in der Nachfolge des guten Till Eulenspiegel, der ja die Leichtgläubigkeit seiner Mitmenschen immer mal testete und sie dadurch lehrte, nicht auf alles reinzufallen. Und es ist gewissermaßen eine Aktion gewesen im Dienste der satirischen Aufklärung.
Sie waren der Einzige. Sie haben damit sozusagen beim ZDF die Sensibilität erhöht. Sind Sie darauf stolz?
Ich weiß nicht, ob ich da beim ZDF irgendwas bewirkt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob man da bei der Bevölkerung oder beim Mitmenschen irgendwas bewirkt. Die meisten zitieren das nach wie vor als einen Gag, der sehr spektakulär war, weil es schauten ja 20 Millionen zu und dann war 4 Wochen lang war die Presse ja voll mit Vermutungen, wie ich das gemacht hätte. Da wir das ja erst in der nächsten Ausgabe des Satire-Magazins Titanic veröffentlichten. Und da mussten die Leute halt 4 Wochen warten, bis sie erfuhren, wie ich das gemacht hatte, dass ich diese Buntstifte erkannte in der Sendung.
Also war das vielleicht auch ein verkaufsfördernder satirischer Dienst?
Ja, das war natürlich der begrüßte Nebeneffekt, dass man hoffte, das tapfere Blättchen, was sich ähnlich wie der Eulenspiegel, glaube ich, im Osten Berlins da halt wacker schlägt, ständig sinkt, aber nie untergeht, dass man dem natürlich da aufhilft. Es war auch dann diese Auflage mit dem Ergebnis, also mit der Aufklärung, Aufdeckung der Sache, die verkaufte sich doppelt so hoch als die normalen. Danach ging es aber wieder normal weiter, weil, glaube ich, all die das nur gekauft hatten, um zu wissen, wie ich es nun denn gemacht hätte mit den Buntstiften, die waren von dem Rest des Blattes wohl derart entsetzt, dass sie dann es nie mehr kauften.
Ja, wir können es ja jetzt sagen, das Heft lässt sich ja nicht nachkaufen, also müssen wir jetzt auch keine Werbung mehr machen. Sie haben einfach durchgelinst unter der Brille, ne?
Ja, also sind Sie Brillenträger?
Ja.
Ja, wenn Sie jetzt Ihre Brille mal so nehmen und so ein bisschen, wenn wir nach links schieben, dann sehen Sie zwischen dem Brillenglasrand und Ihrem Nasenrücken, können Sie durchgucken. Und mehr habe ich nicht getan mit dieser Skibrille, die haftet auch gut an der Haut, weil die das Gummi ist. Und dann konnte ich die ganze Zeit den Gottschalk selbst sehen, wie er vor mir stand, mir die Stifte anreichte. Ich konnte auch die Stifte in ganzer Länge sehen und einfach ablesen, welche Farbnamen drauf standen. Ich hätte auch diese Farben gar nicht erkennen können, sagen wir mal vorne an der Spitze optisch. Ne? Mhm. Weil es da waren so eng aneinander liegende Gelbs und Blaus, da wäre ich aufgeschmissen gewesen, wenn ich auf diesen Stiften schön brav vom Hersteller der Name gestanden hätte. Bergblau oder Kristallblau und so.
Also doch schon ganz schön risikoreich gewesen. Satire oder Parodie setzt ja meist dann ein, wenn ein Geschehnis anfängt umzukippen, zur Farce wird oder in einer Sackgasse endet, stagniert, reaktionär wird gar. Wetten, das lebt nach 20 Jahren immer noch. Haben Sie nicht zu früh zum Dolchstoß ausgeholt?
Ach ja, wie gesagt, das war ja kein Dolchstoß gegen die Sendung, sondern es war eine Eulenspiegelei. Und ich denke schon, dass die Sendung in sich dazu neigt, sich zu parodieren, indem einfach die Natur dieser Wetten dazu angelegt ist, weil es muss ja immer irgendwie noch ein Dreh mehr kommen. Außerdem werden nur Wetten angenommen, die noch nicht da waren. Das heißt, man ist ja sehr geneigt beim ZDF, da beide Augen zuzudrücken bei den Wetten, damit es auch ja klappt. Also man erleichtert jetzt den Wettkandidaten erheblich. Die meisten würden schon durchfallen, indem sie das, was sie ursprünglich anboten, gar nicht halten können. Also da war zum Beispiel bei mir in der Sendung, war einer, der warf mit Fackeln brennenden nach oben und traf Luftballons. Und da hat sich bei der Probe damals gezeigt, dass die Luftballons gar nicht alle ausgingen von der Hitze. Also hat man dann erlaubt, diese Fackeln oben mit Nägeln zu präparieren, die dann die Luftballons trafen, damit es ja klappt. Ne? Also man hat da schon Interesse, den Unterhaltungswert dieser Wetten zu steigern. Und von daher war es eigentlich, geschah es denen nur recht, dass man mal aufzeigte, wie leicht eigentlich da zu schummeln ist und wie sehr auch so wohl geschummelt wird. Ne?
Ein Tipp vielleicht zum Schluss noch, wer Lust hat, es Ihnen nachzutun oder auch extrovertierterweise in die Sendung will, welche goldenen Regeln muss man beachten?
Ja, da kann ich auf die heutige Ausgabe der FAZ verweisen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da habe ich das nochmal ausführlich dargestellt als Zeitzeuge.
Nein, nicht Herr Fritz, nicht als Werbung für die FAZ, sondern sagen Sie es schnell.
Ja, für die FAZ brauchen wir keine Werbung zu machen, das ist ja das staatstragende deutsche Blatt des Westens zumindest, und da macht man keine Werbung, die Zeitung braucht keine Werbung, das ist eine Institution.
Sagen Sie noch schnell.
Oder wie der ORB, für den braucht man auch keine Werbung zu machen.
Das ist richtig, aber dennoch drei goldene Regeln, sagen Sie es.
Ja, man muss also erstmal ruhig bleiben, weil die Tests, die vorher gemacht werden in Mainz, die sind nicht besonders schwierig zu bestehen. Dann muss man die Nerven behalten, wenn man zu dieser Sendung fährt. Und dann drittens muss man die Nerven behalten, wenn man das durchführt. Also zum Beispiel, denke, man verlernt auch gar nicht, was man da kann, wenn man das einmal gemacht hat. Also ich würde zum Beispiel auch, wenn ich dazu eingeladen würde, dem ZDF nochmal eine kleine Wette vorschlagen. Da ging es aber nicht ums Schmecken, sondern ums Riechen. Und zwar würde ich da vorschlagen, ich könnte nur am Geruch des Geldscheins eine Transfermark erkennen von der Westmark.
Top, die Wette gilt, sag ich mal. Wollen wir mal sehen, wann Sie wieder beim ZDF vorsprechen. Das war Bernd Fritz, Eulenspiegel bei der Titanic. Eigentlich ein Paradoxon, aber es hat damals geklappt vor 12,5 Jahren. Vielen Dank und schönen Urlaub.
Gute Nähe, ja.
Tschüss. Und damit wieder zurück zum Medienmagazin zur aktuellen Ausgabe. In Ergänzung des Streits zwischen den beiden Landesverbänden des DJV hören Sie den Journalistenverband Berlin-Brandenburg mit dem Geschäftsführer Michael Rediske.
Also wir bedauern sehr, dass dieser Miniverband DJV Brandenburg, der im RBB ja als Gewerkschaft praktisch nicht existent ist, nicht präsent ist, ganz halsstarrig darauf beharrt, allein über den Sitz der Journalisten hier im Rundfunkrat zu entscheiden. Und dass er dann dafür auch noch eins seiner Vorstandsmitglieder nominiert, der nicht nur hier in Berlin-Brandenburg nicht präsent ist, sondern unseres Wissens auch noch im Ausland lebt. Die anderen Verbände haben versucht, jede Brücke ihm zu bauen, diesem Herrn Kohnen, als Kompromiss, haben gesagt, wollen wir uns nicht über einen unabhängigen Kompromisskandidaten einigen, der keiner der Organisationen angehört. Wir haben auch einen Vorschlag gemacht mit Christian Böhme, dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Herr Kohnen hat aber darauf beharrt, ihm stehe das Recht der Entsendung zu und das müssten die anderen Organisationen erstmal anerkennen. Davon steht aber nichts im Rundfunkstaatsvertrag. Es gibt lediglich eine mündliche Absprache zwischen DJV und Verdi, die ja immer paritätisch auftreten, dass man sich abwechselt in der Besetzung. Das hat aber mit den Landesverbänden nichts zu tun. Wenn es so wäre, wie Herr Kohnen sagt, dann stünde ja nach dem Rundfunkstaatsvertrag, so wie er ihn interpretiert, dem DJV Brandenburg plus dem DJV Berlin 2 Sitze zu, also gegenüber Verdi mit nur einem, der einen gemeinsamen Landesverband Berlin-Brandenburg hat. Das ergibt schon die Logik der Organisation, dass das Verdi niemals akzeptiert hätte. Insofern hat das keine Glaubwürdigkeit.
Und bis zum Ende des Podcastes ist jetzt satte 10 Minuten ein Ausschnitt aus der Rundfunkratssitzung vom 10. Februar 2011 zu hören. Ich hatte ja in der laufenden Sendung kurz darauf verwiesen, dass es auch um einen aktuellen Stasi-Fall geht. Hören Sie zu Beginn die RBB-Intendantin ganz kurz und dann Dr. Reinhard Binder. Er ist der Justiziar des Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der RBB und sein Umgang mit der Stasi-Vergangenheit von Mitarbeitern. Anfang dieser Woche habe ich Sie schriftlich über den Fall eines Mitarbeiters informiert, der als inoffizieller Mitarbeiter für die Staatssicherheit tätig war. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir, nicht zuletzt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und wegen unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, hier keine öffentliche Debatte über eine Einzelpersonalie führen können und führen werden. Herr Dr. Binder, unser Justiziar, wird Sie jetzt aber darüber informieren, wie der RBB und seine beiden Vorgängersender mit diesem Thema umgegangen ist und wie wir weiterhin damit umgehen. Herr Binder.
Ja, meine Damen und Herren, ich bitte gleich im Vorweg um Verständnis dafür, dass ich für dieses Thema ein wenig ausholen muss. Ein Thema, das nicht nur komplex, sondern auch wichtig ist. Ich denke, deswegen ist es auch sinnvoll, dass Sie das gesamte Bild, soweit es um die Linie, die der RBB in dieser Thematik seit Anbeginn verfolgt, kennen. Und dazu muss ich, wie gesagt, ein wenig ausholen. Ich möchte aber auch noch einmal zu Beginn betonen, dass nach unserer Einschätzung die vom Spiegel jüngst ausgelöste Berichterstattung teils unzutreffend und teils rechtswidrig war. Es geht hier um einen einfachen redaktionellen Mitarbeiter, einen Senderedakteur im ARD Playout Center, der keinerlei inhaltliche Programmverantwortung oder gar programmprägende bzw. leitende Funktion innehat. Die Rechtsprechung hat sich, wie die eine oder der andere von Ihnen sicherlich weiß, in den vergangenen Jahren mehrfach mit der Frage beschäftigt, in welchen Fällen über eine Tätigkeit für das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit der DDR unter Nennung des Namens des Betroffenen berichtet werden darf. Und die strengen Voraussetzungen für eine derartige zulässige personenbezogene Berichterstattung sind im vorliegenden Fall mit Sicherheit nicht erfüllt. Wir halten deshalb diese, zumal noch bundesweite Presseberichterstattung in diesem Fall, für persönlichkeitsrechtsverletzend und unzulässig. Und wir können und werden uns aus diesem Grund, wie Frau Reim gerade eben schon betont hat, in der Öffentlichkeit, und das heißt natürlich dann auch in dieser öffentlichen Sitzung des Rundfunkrats, nicht mit konkreten Einzelpersonalien inhaltlich beschäftigen können und dazu äußern können, insbesondere nicht zur Frage, ob und gegebenenfalls welche rechtlichen Konsequenzen in dem jetzt öffentlich gewordenen und öffentlich diskutierten Fall gezogen werden. Das verbietet im Übrigen auch die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht. Jetzt einige Erläuterungen zur Praxis des RBB in Sachen MFS-Tätigkeit, der wir folgende Richtlinien zugrunde gelegt haben in den vergangenen Jahren. Erstens, wir haben in den Jahren 2005, 2006 sämtliche leitenden und programmprägenden Beschäftigten
hier beschäftigten Festangestellten durch die Birtle-Behörde überprüfen lassen und zudem sämtliche programmprägenden freien Mitarbeiter veranlasst, eine entsprechende Prüfung für sich durchführen zu lassen und dem RBB die Ergebnisse zugänglich zu machen. Selbst die Mitglieder von Rundfunk und Verwaltungsrat, das will ich noch anmerken, haben sich in ihrer Mehrheit einer entsprechenden Überprüfung seinerzeit unterzogen. Zuvor hatte bereits der ORB in den Jahren 1993-94 sämtliche festen und freien Mitarbeiter sowie ein weiteres Mal im Jahr 2001-2002 die leitenden und programmprägenden Festangestellten sowie die programmprägenden freien Mitarbeiter durch die damals noch sogenannte GAUK-Behörde überprüfen lassen. Die Überprüfung der gesamten Belegschaft des RBB durch die Birtle-Behörde im Jahr 2005-2006 und damit 16 Jahre nach dem Fall der Mauer, ohne Ansehung der konkret wahrgenommenen Funktionen, wäre aus unserer Sicht unverhältnismäßig und daher unzulässig gewesen. Dies umso mehr, als schon der ORB seine vorangegangene Prüfung auf den genannten Personenkreis der programmprägenden und leitenden Mitarbeiter beschränkt hatte. Ende 2006 ist im Übrigen das Stasi-Unterlagengesetz dahingehend geändert worden, dass öffentliche Arbeitgeber, als ein solcher gilt auch eine Rundfunkanstalt in diesem Zusammenhang, Auskunft nur noch in Bezug auf leitende Angestellte oder solche, die eine vergleichbar verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen, verlangen können. Und dies wäre bei einer Übertragung dieses Grundsatzes, dieser seither geltenden Vorschrift auf den RBB nur noch die Intendantin, allenfalls noch der Kreis der Direktoren. Dies belegt jedenfalls, dass der RBB in den Jahren 2005-2006, also unmittelbar im Vorfeld dieser Gesetzesänderung, rechtlich die ihm zur Verfügung stehenden Mittel, den Rahmen, vollständig ausgeschöpft hat. Zweitens, mit den wenigen Fällen, in denen nach Auskunft der Birtle-Behörde seinerzeit neue oder überhaupt Erkenntnisse über eine Tätigkeit für das MFS vorlagen, hat sich im Auftrag der Intendantin eine unabhängige Kommission befasst unter dem Vorsitz von Generalsuperintendent A.D. Passauer. Dieser Kommission gehörten aus dem Haus ein Programmkollege, ein Redakteur, nämlich Ansgar Hocke, sowie eine Kollegin aus dem Justizariat, Frau Dr. Skiba, an. Diese Kommission hat sich mit jeder dieser Personalien beschäftigt und der Intendantin Empfehlungen gegeben, denen die Intendantin durchweg gefolgt ist. Dieses Verfahren hatte zuvor bereits der ORB in seinen Überprüfungen angewandt. Dort hatte sich eine vergleichbare Kommission unter dem Vorsitz von Superintendent A.D. Esselbach mit allen belasteten Personalien beschäftigt und den Intendanten jeweils Empfehlungen zum weiteren Vorgehen in diesen Fällen gegeben. Darunter zum Beispiel die Maßgabe, eine Festanstellung zu beenden und in eine freie Mitarbeit umzuwandeln oder aber eine Person nicht mehr in leitender Funktion zu beschäftigen, sondern in zweiter Reihe oder aber nicht mehr in einem unmittelbar programmrelevanten Bereich zu beschäftigen. Herr Professor Rosenbauer ist seinerzeit ebenfalls sämtlichen dieser Empfehlungen gefolgt und in rechtlicher Hinsicht ist damit zu sagen, dass die in Bezug auf diesen Personenkreis rechtlich zur Verfügung stehenden und als angemessen angesehenen Sanktionsmöglichkeiten der ORB seinerzeit abschließend ausgeschöpft hat. Drittens, bei Abschluss eines Arbeitsvertrages im Falle einer neuen, befristeten oder unbefristeten Festanstellung hier im Haus legt die Personalabteilung jeder neu zur Anstellung vorgesehenen Person einen Personalfragebogen vor, der unter anderem auch die Frage nach einer etwaigen Tätigkeit für das MFS enthält. Diese Frage ist in einem Unternehmen wie dem RBB, jedenfalls angesichts der besonderen Position, die wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit auch dem RBB beimessen, unter Würdigung der einschlägigen arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung auch heute noch unseres Erachtens zulässig. Sofern die zur Festanstellung vorgesehene Person die Frage nicht bzw. die Frage nach einer früheren Tätigkeit für das MSF positiv beantwortet, kann der RBB auf dieser Grundlage entscheiden, ob der Vertrag gleichwohl abgeschlossen werden soll. Dies hängt dann unter anderem von der zu besetzenden Position ab. Nach der Rechtsprechung ist die Nichtbeantwortung einer zulässigerweise gestellten Frage nicht gleichbedeutend mit einer Falschbeantwortung, weil es sich hier eben gerade nicht um ein Verhalten handelt, das auf Unehrlichkeit als charakterlichen Mangel und damit auf einen personenbedingten potenziellen Kündigungsgrund schließen bzw. den künftigen Arbeitgeber ohne weiteres berechtigen könnte, den Vertragsabschluss zu verweigern. Entsprechendes gilt auch für die theoretische Möglichkeit einer späteren Anfechtung des Arbeitsvertrages. Sofern sich nachträglich herausstellt, dass eine Person die Frage bei der Einstellung unzutreffend beantwortet hat, ist eine Einzelfallprüfung in arbeitsrechtlicher Hinsicht erforderlich. Dabei kann nach der Rechtsprechung eine arbeitsrechtliche Sanktion allerdings bis hin zu einer gegebenenfalls außerordentlichen Kündigung allein auf die frühere Tätigkeit für das MFS heute nur noch in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen gestützt werden. Der eigentliche Vorwurf des Arbeitgebers in solchen Fällen besteht dann in der Falschbeantwortung der bei der Einstellung gestellten Frage. Und ob und wenn ja, welche arbeitsrechtlichen Sanktionen auf dieser Grundlage getroffen werden können, ist, wie gesagt, eine Einzelfallentscheidung. Soweit zu den wesentlichen Verabredungen, die der RBB für seine Praxis bisher zugrunde gelegt hat. Als Fazit möchte ich deshalb gerne hier festhalten, dass sich der RBB von Beginn an intensiv, offensiv und auch konsequent mit dem Thema eventueller Stasi-Tätigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinandergesetzt hat. Wir haben dabei die uns zu Gebote stehenden rechtlichen Möglichkeiten vollständig, aber wie wir meinen, auch in angemessener Art und Weise eingesetzt und werden dies auch weiterhin tun. Damit hat der RBB nach meiner Kenntnis mehr getan als die meisten bundesdeutschen, auch öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen.
Radio 1, nur für Erwachsene.